Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Angelika Adensamer. Sie ist Juristin und Kriminologin. Sie arbeitet unter anderem zu Kriminalpolitik, Überwachungsbefugnissen der Polizei und Wahrung von Grundrechten in unterschiedlichen Bereichen, vor allem auch im Asylbereich. Das ist der Grund, warum sie heute hier ist. Ihr Dissertationsprojekt zum Thema automatisierte Sprachanalyse im Asylverfahren, Rechtsschutz gegen Algorithmen im Verwaltungsrecht, wurde nämlich mit dem Dissertationspreis für Migrationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet. Und gemeinsam mit ihrer Kollegin Laura Jung widmet sie sich diesem Thema auch im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojektes, das diesen sehr originellen Namen AI-Syl, also Asyl, trägt. Und über dieses große Thema künstliche Intelligenz im Bereich Asyl, Flucht, Grenzmanagement, aber auch Asylverfahren und Verwaltungsrecht wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Angelika. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Danke für die Einladung. Freut mich voll.
Ja, liebe Angelika, zuerst einmal herzliche Gratulation zu deinem ausgezeichneten, preisgekrönten Dissertationsprojekt. Die Dissertation ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber so gut wie. Ich möchte aus Transparenzgründen auch anmerken, dass ich Teil dieser Jury sein durfte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die unter anderem dein Projekt zur Auszeichnung ausgewählt hat. Ich glaube, das müssen wir hier offenlegen. Aber dadurch, aber auch durch andere Kontaktpunkte, die wir hatten in der Vergangenheit, kam jetzt diese Einladung heute zustande. Und wie gesagt, ich war damals als Jurymitglied schon sehr beeindruckt von deinem Dissertationsvorhaben. Erstens einmal überhaupt sich dieses Thema anzuschauen, weil es dazu, gerade auch damals, als du gestartet bist, vor einigen Jahren noch sehr, sehr wenig gab, muss man sagen. Und es gleichzeitig ein unglaublich heikler Bereich ist, wie wir wissen. Ich meine Asylrecht insgesamt und Asylverfahren und auch die Verfahrensrechte von Betroffenen. Und dann kommt noch einmal dieses große Thema künstliche Intelligenz drauf, das ja aus meiner Sicht als Laie von einer sehr hohen Intransparenz getragen ist. Und das in der Zusammenschau macht es aus meiner Sicht doppelt und dreifach schwierig, da auch wirklich gut aus der Sicht von Betroffenen, aber auch aus der Sicht beispielsweise von Asylrechtsanwälten dagegen vorzugehen oder zu argumentieren. Vielleicht beginnen wir mit deiner Dissertation als erstes. Kannst du uns möglichst laienhaft für alle Nicht-Juristen, die zuhören, erklären, worum es in der Dissertation geht und vor allem, was denn bis jetzt deine zentralen Erkenntnisse, deine Forschungsergebnisse sind?
Ausgangspunkt von meiner Arbeit ist der Rechtsschutz und das Recht auf Rechtsschutz, das jeder Mensch hat, wenn die Entscheidung einer Behörde in die eigenen Rechte eingreift, wenn sie falsch gewesen sein könnte. Besonders relevant natürlich auch im Asylbereich, wenn ein negativer Bescheid kommt. Das heißt, man hat das Recht, sich dagegen effektiv zu wehren. Jetzt ist meine Frage, wenn künstliche Intelligenz eingeführt wird im Bereich der Tatsachenfeststellung. Es gibt eine separate Debatte darüber, was passiert, wenn man KI zur Entscheidung, also wirklich für die Entscheidung selbst einsetzt. Das ist in dem Fall nicht meine Frage, sondern die Frage ist, wenn die Beweise KI generiert sind oder stark beeinflusst sind, wie verschlechtert sich die Möglichkeit, überhaupt zu Rechtsschutz zu kommen? Das heißt, man hat auf der einen Seite verschiedene Grundrechtseingriffe, das Recht auf Datenschutz, das Recht auf Leben im Asylbereich, die zur Debatte stehen. Und die Frage, die noch aus meiner Sicht dem vorgelagert ist, kann ich überhaupt in so einer Situation einen effektiven Rechtsschutz gewährleisten? Eben weil zum Beispiel, du hast es schon gesagt, die KI oft intransparent ist, die Begründungen vielleicht nicht verständlich oder nicht vollständig sind, wie die KI zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist. Und dann habe ich auch noch ein drittes, also das ist ein starker Fokus in meiner Arbeit auch, Transparenz und Begründungspflichten. Das sind ganz klassische alte Verfahrensrechte eigentlich, die man sich aber im Lichte von KI auch neu anschauen muss und neu interpretieren muss in einer Zeit von KI. Wie wird das übersetzt und was bedeutet das heute? Oft wird irgendwie so getan, als bräuchte man lauter neue Rechte und man braucht sicher auch also viele unterschiedliche Updates in Zeiten von KI. Manchmal helfen aber auch schon die traditionellen Verfahrensrechte, dass man sie sich anschaut und sich überlegt, was heißt das heute eigentlich.
Also in einer Dissertation selbst gehst du ja vor allem auf diese Sprachanalyse ein. Wie genau wird denn die Analyse von Sprache, auch von Dialekt, soweit ich weiß, von asylsuchenden Menschen in das Verfahren mit einbezogen und was genau macht die KI da eigentlich? Ja, weil ich denke mir, okay, Übersetzungssoftware kennen wir mittlerweile alle und verwenden wir alle wahrscheinlich auch, ja, mit teilweise guten, teilweise auch nicht so guten Ergebnissen, muss man sagen. Das alleine würde mich schon sehr skeptisch stimmen, wenn ich weiß, das kann unter Anführungszeichen gegen mich verwendet werden in einem Verfahren, weil ich einfach weiß, die Ergebnisse sind nie hundertprozentig richtig, unter Anführungszeichen. Aber das geht ja eigentlich weit über die reine Übersetzung von, ich weiß nicht, Arabisch oder Farsi-Dari auf Deutsch hinaus. Was sind denn da die konkreten Anwendungsbereiche?
Genau, also die Sprachanalyse ist dann das Anwendungsbeispiel in meiner Dissertation. Ich habe es schon vor einigen Jahren gewählt als Thema. Damals war es Teil des Regierungsprogramms als Vorhaben. Es wird tatsächlich in Österreich noch nicht eingesetzt. Das ist jetzt wieder Teil des Regierungsvorhabens für die nächsten Jahre. Das heißt, das war ein bisschen, es ist zwar ein super spannendes Thema und ich sage auch gleich noch was dazu, was da gemacht wird oder versucht wird und so. Es ist ein bisschen unglücklich für die Dissertation, dass es tatsächlich jetzt nicht gekommen ist. Also da habe ich sozusagen sehr früh mit etwas angefangen und habe gedacht, wenn das dann kommt, dann bin ich sozusagen die Erste, die das gemacht hat, es ist noch nicht da. In Deutschland wird das sehr wohl schon eingesetzt, ist inzwischen auch in einer breiten Anwendung. Und was da gemacht wird, ist, dass man Sprachsamples von den Asylbewerbenden aufnimmt und das dann mit Abgleichdatensets, wo quasi die Dialekte annotiert sind, verglichen wird automatisch und dann spuckt sozusagen das System aus mit einer so großen Wahrscheinlichkeit, kommt die Person aus diesem und diesem Land, beziehungsweise ist es bei Arabisch eine Zuordnung zu den vier großen Dialekten und dann gibt es noch sozusagen ein paar andere, ich weiß nicht, für welche Sprachen es wurde ständig ausgeweitet, für welche Sprachen es das gibt. Das hat unterschiedliche Problematiken. Ich glaube, die ganz grundsätzlichste Problematik ist eine, die man auch heute schon sieht, was es nämlich sehr wohl gibt, auch in Österreich, ist die Sprachanalyse durch GutachterInnen, also durch Menschen, wo davon ausgegangen wird, dass die Sprachsozialisierung Aufschluss geben kann auf die Staatsangehörigkeit, also wirklich die, also Staatsangehörigkeit in einem auch rechtlichen Sinn. Und ich glaube, dass schon diese Indizwirkung einfach nicht so stark ist, wie man denkt. Es gibt so viele Gründe, warum man einen anderen Dialekt haben kann, anders sprachlich sozialisiert sein kann, eben durch eine lange Reiseabwesenheit, durch die Minderheitenposition in dem Land, in dem man aufgewachsen ist, sei es die Eltern sind aus einem anderen Land. Also man sieht das auch in Österreich, dass viele Leute hier aufgewachsen sind, Österreichisch sprechen, aber die Staatsangehörigkeit nicht haben, weil es so schwierig ist, die Staatsangehörigkeit zu bekommen, obwohl man hier aufgewachsen ist. Also es ist völlig klar, dass es da ganz viele Ausnahmen gibt und dass das vielleicht, wie gesagt, ein Indiz sein kann. Was dann oft passiert mit diesen Indizien ist, dass es auf die Glaubwürdigkeit der Person Auswirkungen hat. Das heißt, sehr oft sagen dann die Behörden, gut, das passt nicht zusammen. Wir können jetzt nicht sozusagen, also auch in Deutschland, glaube ich, ist es dann typischerweise nicht so, dass man sagt, das wird jetzt als bewiesen angenommen, dass die Person von dort ist, wo das System gesagt hat. Aber sie sagen, die Widersprüche sind so groß, dass wir der Person grundsätzlich einfach die Glaubwürdigkeit absprechen.
Ich denke mir gerade, ich kenne einige waschechte Tiroler, die perfektes Hochdeutsch und nur Hochdeutsch sprechen und nie Tirolerisch gelernt haben. Ja, was würde denen blühen bei der Sprachanalyse? Ich weiß es nicht. Also das sind ja viele, viele Beispiele. Total. Ich meine, ich denke mir, jeder Linguist, der zuhört, wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil es ja auch sowas wie regionale Färbungen gibt bei Dialekten, Grenzregionen sich ganz stark dadurch auszeichnen, dass da noch einmal verschwimmende Sprachgrenzen sind. Also schwierig, ja, da kennt man, glaube ich, schon als Laie die Schwierigkeiten. Und dann ist aber noch, wie du sagst, nicht nur, dass es Sprachanalysten, also menschliche Sprachanalysten wären, die das versuchen, nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit wohl einzuordnen, sondern es macht die künstliche Intelligenz anhand von, und das ist ja der große Bereich, der da im Hintergrund steht, anhand von Daten, wo nicht klar ist, welche Daten, wie werden die gesammelt, zu welchen Bedingungen etc. nicht? Also sozusagen, was ist das Material, auf dem die künstliche Intelligenz aufbaut und wie sicher und vertrauenswürdig ist auch dieses Material?
Genau. Und man hätte, also es gibt so Datenbank-Samples oder so, die man abrufen kann. Und das ist auch etwas, das könnte man theoretisch transparent machen. Nur wenn man sozusagen ein selbstlernendes System hat, das dann diese Abgleiche macht, weiß man auch nicht genau, wieso. Also bei den menschlichen GutachterInnen, da ist es zumindest noch so, also da gibt es auch großen Streit darüber und also auch rechtlichen Streit inzwischen, das wird sozusagen oft bestritten. Es gibt auch einige LinguistInnen in Wien, die tatsächlich damit beschäftigt sind, zu versuchen, da einen wissenschaftlichen Standard zu wahren, den bestimmte GutachterInnen einfach nicht einhalten und zu versuchen, diese GutachterInnen daran zu hindern, das dann in diesen Verfahren sozusagen in einer mangelnden Qualität zu machen. Und da wird halt versucht zu sagen, okay, auf Basis welcher Wortlisten wird hier gearbeitet, um wirklich zu sagen, um dann beweisen zu können, diese Wörter, die da herangezogen werden, werden aber tatsächlich nicht nur in dem Bereich, wie behauptet, verwendet. Das heißt, da kann man sich zumindest an etwas festhalten tatsächlich und darüber debattieren und Beweise finden und so weiter. Wenn man aber ein selbstlernendes System hat, dann kann man das gar nicht mehr. Also da gibt es dann auch niemanden mehr, den man fragen kann, wie kommen Sie eigentlich darauf, weil ich habe den Gegenbeweis oder so. Und das ist schon ganz im Kern auch meiner Arbeit und meines Arguments, dass man einfach sozusagen dass einem die Möglichkeit genommen wird, überhaupt ein Gegenargument zu bringen, wenn man gar nicht weiß, was dieses System jetzt eigentlich gemacht hat. Also woran es jetzt eigentlich quasi gelegen ist am Ende so.
Und auch ein bisschen die Frage, wer hat eigentlich die Verantwortung, nicht? Also wenn ein konkreter Gutachter oder ein Sprachanalyst eine Falscheinschätzung macht oder eine Einschätzung nicht ganz zutreffend ist, dann ist es ganz klar, wer die Verantwortung trägt, ja. Bei der KI ist das ein bisschen schwierig, nicht? Also da klage ich dann die KI an oder habe ich dann irgendwie auch Ansprüche gegen eine KI? Wie tue ich da? Also diese Verantwortungsdiffusion, die ja generell mit dem Einsatz von Technologie einhergeht, würde ich sagen, ist halt auch ein Thema, ja? Gerade dann, wenn es zu nachweislich falschen oder nicht ganz zutreffenden Entscheidungen gekommen ist.
Also aus einer rechtlichen Perspektive ist in diesem Fall schon ganz eindeutig die Verantwortung bei der Behörde. Also die Behörde muss die Beweisführung begründen, muss auch quasi darlegen, was der Gedankengang war dahinter, warum bestimmte Beweisvorbringen mehr Gewicht hatten in der Entscheidung und manche weniger. Und wenn das falsch ist oder also wenn das grob falsch ist, dann müssen die höheren Gerichte das auch aufheben. Also das ist schon die Verantwortung der Behörde.
Mhm. Es gibt ja neben der Sprachanalyse noch andere Anwendungsgebiete, die ihr euch jetzt im Rahmen dieses größeren Forschungsprojekts angesehen habt. Wie ausgereift sind denn jetzt andere Anwendungsgebiete? Was sind denn das überhaupt für welche? Und wie sehr ist da dieses Spektrum zwischen sehr konkret wird bereits zur Anwendung gebracht bis hin zu ist eigentlich im Bereich einer technologischen Utopie oder Dystopie, wie man es nennen möchte, weil wir da noch sehr weit davon entfernt sind, dass das in der Breite ausgerollt wird und dass das tatsächlich, und das steht ja häufig dahinter, auch zu dieser gewünschten Arbeitserleichterung oder Aufwandserleichterung im Asylverfahren für alle Beteiligten führt.
Also es ist tatsächlich sehr schwierig herauszufinden, wie Sachen jetzt eingesetzt werden, wie weit die Planung ist, wenn man weiß, es ist geplant und es ist in, und da wissen wir wenig drüber. Wir wissen, dass es sehr viel gerade in Arbeit ist und dass es unheimlich viele Pläne gibt. Das heißt, auch die Broschüre, die wir da gemacht haben, es kann sehr leicht sein, dass das sehr bald schon outdated ist und dass manche Sachen ganz fallen gelassen worden sind und andere sich schneller entwickelt haben oder so. Also das ist einfach schwer zu sagen.
Also die Broschüre nennt sich Künstliche Intelligenz, genau, im Asylverfahren. Findet man online, kann man auch runterladen, kostenlos, weil es Teil des Projektoutputs ist. Und da zeigt ihr einige Anwendungsbereiche, die aktuell sind oder an denen gerade geforscht und gearbeitet wird. Und es ist auch als Handreiche zu verstehen für alle Menschen, die irgendwo auch im Asylbereich tätig sind. Einerseits, um zu wissen, was passiert, aber auch vielleicht, was kommt da perspektivisch auf uns zu.
Genau. Und ganz grundsätzlich finde ich auch die Frage sehr interessant, was utopisch quasi vorgeschlagen wird, fast schon wie eine Werbung, und was wirklich realistisch ist, das ist, finde ich, auch sehr schwer zu sagen. Wir haben uns sehr viele Berichte zum Beispiel auch angeschaut von den EU-Institutionen, wo teilweise, also wo richtig viel vorgeschlagen wird und ganz, ganz viele Anwendungen, auch Berichte von Frontex und von Europol und so, wo man sich auch denkt, okay, das ist auch irgendwie ein Zeigen, wir können total viel und wir machen total viel. Ich würde das auch nicht alles für 100% bare Münze nehmen. Man muss es allerdings schon auch ernst nehmen, weil halt da auch sehr echte Gefahren drinnen stecken, falls es wirklich so weit kommen sollte. Also es ist so ein bisschen ein, lässt man sich sozusagen davon überzeugen, was diese in diesen Berichten steht, versus lässt man sich, sozusagen denkt man sich, ah, das wird eh alles nie was und deswegen ist es keine Gefahr oder so. Also irgendwas dazwischen wird es wahrscheinlich sein, so. Und zu jetzt den Sachen, die wir konkret auch bearbeitet haben, die relativ sicher kommen oder in irgendeiner Form schon in Arbeit sind. Die biometrische Gesichtserkennung zum Beispiel ist etwas, was jetzt in dem GEAS-Pakt stark ausgeweitet worden ist. Also die EU-Datenbanken nicht nur für AsylwerberInnen, sondern auch für andere irregulär Einreisende, auch für visapflichtige, nicht visapflichtige Personen. Also quasi eigentlich für alle Drittstaatsangehörigen, die in die EU und aus der EU hinausreisen, also diese Datenbanken werden massiv vergrößert, werden stark verbunden, werden zentral abrufbar sein mit unterschiedlichen Anwendungen. Biometric Matching System zum Beispiel, wo man tatsächlich auch die Gesichtsdaten, die dann jeweils aufgenommen werden sind, vergleichen, abgleichen kann.
Also bis jetzt hat man ja vor allem Fingerabdrücke in dieser sogenannten Eurodac-Datenbank, was dann immer herangezogen wird, um nachzuweisen, handelt es sich um einen sogenannten Dublin-Fall, wie das immer gerne genannt wird in der medialen Debatte, weil eigentlich jeder Mitgliedstaat verpflichtet ist, jeden ankommenden Asylwerbenden zu registrieren. In dieser Eurodac-Datenbank, die eben auch dann Zugriff erlaubt von anderen Mitgliedstaaten. Und das bedeutet konkret auch, dass Fingerabdrücke genommen werden. Was bereits jetzt, kann man argumentieren, relativ weitreichend ist, ja, weil was genau ist das Verbrechen, dass man da versucht, diesen Asylwerbenden anzukreiden. Aber das soll eigentlich erstens mal in der Form erweitert werden, als es viel stärker verknüpft wird mit anderen Daten und um biometrische Gesichtserkennung erweitert wird. Das heißt, das ist dann eigentlich schon sehr, sehr viel, was ich von einer Person im Moment des Grenzübertritts, wo die als allererstes mal einen Fuß auf europäisches Territorium setzt, überhaupt einmal wissen will und dann theoretisch auf ewig, auf sehr lange Zeit gespeichert habe und aufbewahre.
Genau, es geht auch noch ein bisschen weiter. Also die Eurodac-Verordnung wird nicht nur um die Punkte erweitert, die du schon genannt hast, sondern auch um die Zwecke. Das heißt, sie ist nicht mehr nur eben, um die Zuständigkeit festzustellen, also den zuständigen Mitgliedstaat festzustellen da, sondern auch um zum Beispiel innerhalb der Mitgliedstaaten irreguläre Migration aufzudecken. Das heißt, auf diese Daten, die da aufgenommen worden sind, werden in Zukunft auch für Kontrollen innerhalb der EU verwendet werden können. Und das ist schon auch eine große Ausweitung für diese Daten.
Und auch Abschiebeentscheidungen sollen zukünftig eingespeist werden. Ja, absolut.
Genau.
Ja.
Und es gibt dann für die irregulär Einreisenden, egal ob sie Asylantrag stellen oder nicht, auch diese Sicherheitsüberprüfung, dieses Screening. Auch da werden nochmal Abgleiche gemacht, zum Beispiel mit Europol-Daten, mit Verurteilungsdaten. Dann wird Gesundheitscheck, Vulnerabilitätscheck und ich glaube, es gibt ein Formular, das man nochmal mit unterschiedlichen Daten ausfüllen muss. Also das wird massiv ausgeweitet. Genau.
Was sagst du jetzt Menschen, ich mache jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli, ja? Was sagst du jetzt Menschen, die sagen, ja, okay, also ich darf zitieren, aus meinem näheren Familienumfeld gibt solche Leute, ich nenne keinen Namen, ja. Sag erstens einmal, zwingt einem ja keiner, dass ihr da irregulär nach Europa kommt, ja, und das ist halt sozusagen die Bedingung des Grenzübertritts, okay. Und jemand anderer, der sagen würde, na ja, gut, wenn ich auf der Straße gehe oder im Supermarkt oder eine Kreditkartenzahlung tätige oder irgendeine Website im Internet besuche oder mein Social Media öffne und gewisse Wörter in der Nähe meines Handys flüstere, dann wird das auch alles aufgezeichnet, getrackt, ich bekomme Targeted Advertising etc. Also dieser Vorwurf, es werden viele oder zu viele Daten über uns gesammelt, ist ja etwas, was auf uns unter Anführungszeichen als nicht flüchtende oder asylwerbende Personen auch zutrifft, ist halt irgendwie die Welt, wie sie ist, muss man nicht gutheißen, aber warum soll es da gerade in dem heiklen Grenzbereich eine Ausnahme geben? Weil ist das nicht quasi überall mittlerweile so?
Also, dass man wirklich biometrische Daten sammelt, ist an sich nicht so für EU-BürgerInnen und ist, auch wenn es passiert, immer stark umstritten und zu Recht. Es gab eine große Debatte bei der Verhandlung um die KI-Verordnung über die öffentliche Überwachung inklusive biometrischen Datenabgleich. Und das ist zwar in vielen Fällen verboten worden, hat aber viele Ausnahmen. Und es war quasi ein großes Anliegen von vielen, also es wurde hart verhandelt darum, dass es diese Ausnahmen gibt. Das heißt, das ist schon etwas, was Mitgliedstaaten tun wollen, in bestimmten Situationen zumindest, im öffentlichen Raum filmen und automatisiert herausfinden, wer die Personen sind. Ein Beispielfall dieses Wochenende, also kommendes Wochenende ist die Pride in Budapest, das wurde schon angekündigt. Also das wird passieren. Ungarn wird quasi auf der Pride, die verboten worden ist, durch die Regierung trotzdem stattfindet, feststellen, möglichst automatisiert, wer die Personen sind, die sich dort aufhalten.
Und mit Drohnen oder
wie ist kann das? Man auch von der Seite oder kann man von, also so, ich weiß jetzt nicht, wie es in Ungarn gemacht wird, aber zum Beispiel Österreich hätte diese Überwachungskameras auf Polizeiautos, die mit einer Demo mitfahren. Das ist auch in Österreich üblich, dass Demos abgefilmt werden. Die sozusagen der Abgleich mit den Gesichtsbildern ist halt etwas, was nicht erlaubt ist oder nur unter ganz eingeschränkten Umständen, ja. Mhm. Es war, aber doch wurde auch in Österreich gemacht. Es war in den Medien zum Beispiel vor ein, zwei Tagen, dass das bei den Demos gegen die Gaskonferenz auch gemacht worden ist. Der Abgleich mit Gesichtserkennung, genau.
Was würdest du sagen, sind denn jetzt insgesamt die größten Gefahren und Risiken, die mit KI in diesem Asyl- und Grenzbereich verbunden sind? Wir haben schon darüber gesprochen, dass es erstens mal sehr schwierig ist, überhaupt zu wissen, welche Daten werden über mich gesammelt. Also wogegen argumentiere ich dann im Rahmen eines Asylverfahrens, wenn ich gar nicht weiß, was hat man alles unter Anführungszeichen gegen mich in der Hand? Also diese Intransparenz generell natürlich bei KI ein großes Thema. Darüber hinaus ist meine Frage, würdest du sagen, ich sehe es nämlich schon so als jetzt Laie in dem Bereich, dass das diesen ohnehin schon stark gegebenen entmenschlichenden Blick auf schutzsuchende Personen noch einmal stark befeuert, weil ich quasi zwischen Asylentscheider, zwischen Richter, zwischen Polizist oder wie auch immer noch einmal eine Instanz dazwischen schalte, die eben keine menschliche Instanz ist, sondern die eine technologische ist, die suggeriert, sie wäre absolut neutral, absolut objektiv, was sie natürlich nicht zeigen kann, weil sie nur die Welt reflektiert, in der sie arbeitet und die ist nicht neutral und objektiv und dadurch eigentlich noch mehr diese menschliche Komponente, dieser menschliche Aspekt und auch der Schutzaspekt verloren geht. Das würde ich jetzt als Außenstehende als ein großes Risiko sehen. Würdest du dem zustimmen, dass das so ist?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man KI und Technologien immer in dem Kontext, in dem sie eingesetzt werden, anschauen muss. Das heißt, wenn eine KI eingesetzt wird in einem System, in dem ohnehin schon die Grundrechte immer mehr eingeschränkt werden, dann wird die KI genau dazu beitragen. Wenn die KI eingesetzt wird in einem System, in dem an den Außengrenzen Gewalt ausgeübt wird, dann wird auch die KI dazu beitragen. Und wenn es ein System ist, in dem, wie man heute auch in Österreich im Asylverfahren sieht, die Qualität von den Entscheidungen extrem schlecht ist ohnehin schon. 40% werden aufgehoben. Oft gibt es diese, also es gab diese Fälle mit den Begründungen, die als Block einfach eingesetzt wurden und überhaupt nichts zu tun haben mit dem eigentlichen Fall. Wenn das dann auch noch KI in so ein System eingesetzt wird, wo so wenig Augenmerk gelegt wird auf die Einzelfälle und auf die Wahrung von Grundrechten, dann wird die KI auch dazu beitragen. Eine KI wird so ein System jedenfalls nicht ändern, sondern sie wird sozusagen in dem gleichen System halt so weiterarbeiten, wie das System arbeitet.
Sie verstärkt eigentlich bestehende Trends, indem sie noch einmal es einfacher möglich macht, dann auch zum Beispiel in die Überwachung reinzugehen oder halt Grenzfortifizierung zu betreiben. Ja. Gibt es eigentlich auch Studien oder Forschung zu den psychologischen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf schutzsuchende Menschen? Also ich weiß zum Beispiel, dass KI ja auch in sogenannten Closed Access Control Centers, also auf Deutsch Flüchtlingslager, eingesetzt werden, auf Samos, auf Lesbos, auf anderen griechischen Inseln, wo ganz viel Ein- und Ausgangskontrolle sehr stark technologisiert ist. Ich habe sogar einmal gehört, ich weiß es nicht, ob das ein Urban Myth ist, vielleicht weißt du es, dass man überlegt hat, auf Samos in diesem Closed Access Control Center die Wärter dort, ich sage jetzt bewusst Wärter, nicht Betreuer, mit Virtual Reality Brillen auszustatten, weil das ihnen erlauben würde, auf einer sozusagen gehobenen Ebene diese Überwachung, natürlich muss ich sagen, im klassischen Foucault'schen Sinne, also eine Totalüberwachung, noch zu verschärfen. Und das war übrigens zum gleichen Zeitpunkt, als 2 Wochen vor Eröffnung dieses neuen Centers es kein fließendes Wasser im gesamten Lager gab. Also da passt ja irgendetwas nicht zusammen. Auf der einen Seite hochtechnologisiert und auf der anderen Seite die Grundbedürfnisse überhaupt nicht sichergestellt. Und da glaube ich, das wird ja auch eben Auswirkungen haben auf die Menschen, die in diesen Lagern untergebracht sind, die sich der Überwachung 24 Stunden lang ausgesetzt sehen. Und die das vielleicht auch als etwas mittragen dann in sich, dass sie eben ständig unter Beobachtung stehen. Gibt es dazu schon wissenschaftliche Forschung?
Es gibt einen Bericht, der ist sehr neu. Der ist erst vor ein paar Monaten rausgekommen von I Have Rights, die auf Samos sind, die Interviews geführt haben mit Personen, die im CCIC leben. Und da geht es vor allem um die Fingerabdruckabnahme, das werden die Fingerabdrücke abgenommen und dann verwendet für das Ein- und Ausgehen in das Lager. Die haben auch unterschiedliche, glaube ich, Datenschutzbeschwerden vor Ort gemacht und auch Recht bekommen über die Datenverarbeitung und so weiter. Also das ist sehr spannend. Da kommen laufend auch neue Berichte konkret zu dem CCSE in Samos. Ich war übrigens vor einigen Wochen gerade dort in Samos und habe das auch sogar gesehen von außen, nur sehr kurz, weil uns sofort gesagt wurde, wir müssen gleich weg, sonst werden wir sofort festgenommen. So. Und ja, ich glaube auch, dass es sozusagen für eine sehr wenig zu tun hat mit einer menschlichen Unterbringung. Also das ist jetzt nicht derzeit mein Forschungsbereich per se, kommt jetzt eher auch aus meiner sozusagen Vergangenheit zu Überwachung. Grundsätzlich gehört Privatsphäre den Freiheitsrechten wirklich einfach dazu. Und wenn man nicht gerade im Gefängnis ist wegen einer Straftat oder so, muss man auch ein Recht darauf haben, auf eben meine Privatsphäre, die bedeutet, ein- und ausgehen zu können, die bedeutet, einen persönlichen Ort zu wohnen zu haben, den man vielleicht auch gestalten kann, heißt auch, unbeobachtet kommunizieren zu können, sich versammeln zu können, sei es politisch, aber auch unpolitisch, auch irgendwie den Abend verbringen zu können oder so. Das ist alles dort in dem Lager einfach nicht der Fall. Also da wird aus vorgeschobenen Sicherheitsgründen alles durchbeleuchtet, es gibt kaum Aufenthaltsräume, man darf viele persönliche Gegenstände nicht mit ins Lager bringen oder so. Also da ist, glaube ich, auch tatsächlich auf ganz vielen Ebenen einfach diese, wird versucht eben diese Autonomie und irgendwie eine persönliche Identität einzuschränken auf eine Weise, die komplett übertrieben ist und sehr schrecklich auch, also ja.
Also ich habe auch nämlich schon Berichte gelesen, dass es da so erste Feldforschungsversuche gab von Psychologen, die berichtet haben, dass viele Kinder, die in solchen Zentren oder Lagern untergebracht waren, die zeichnen zum Beispiel einen Himmel, der Augen hat, was darauf hindeutet, dass neben dieser Überwachung haben sie schon wahrgenommen, dass die stattfindet. Sie können es nicht ganz zuordnen oder die Wände haben Augen oder wie auch immer. Ja. Und das ist natürlich auch, also das hat offenbar ganz massive Nachwirkungen, die dann auch, glaube ich, einerseits zu gewissen psychologischen Symptomen führen können, also Rückzug oder auch Entwicklung von Belastungsstörungen, aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass man dann in einer neuen Umgebung auch wirklich wieder Vertrauen fassen kann, weil ich bin eigentlich darauf angewiesen, dass ich halt zumindest zum Betreuungspersonal, zu Helferinnen, Helfern etc. irgendwo dann auch Beziehungen aufbaue, weil ich natürlich auch ankommen muss in dieser Aufnahmegesellschaft. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das auch massiv über die Dauer nämlich beeinflusst wird. Ja, dieses Erlebnis einer mehr oder weniger dauerhaften Überwachung, die ich gleichzeitig ganz schwierig im Blick haben kann, weil ich ja gar nicht weiß, so wie wenn jetzt konkret eine Kamera auf mich gerichtet ist, die ich sehe, weiß ich ja dann oft gar nicht, woher diese Überwachung kommt. Und das macht es wahrscheinlich noch einmal schwieriger, damit umzugehen. Ich will noch auf einen Aspekt eingehen, den du auch schon genannt hast, weil das ist etwas, was mich auch immer sehr interessiert, nämlich die Frage, inwiefern werden Techniken, Praktiken, Politiken, aber auch Technologien an der Grenze erprobt, eingesetzt, normalisiert und kommen dann im Inneren der Gesellschaft in Bereichen, die gar nichts mit Asyl oder Migration zu tun haben, zum Einsatz. Ja, weil sich auch die Bevölkerung sukzessive daran gewöhnt, weil ich auch dann weiß, wie diese Strategien und Technologien wirken und was ich damit machen kann. Und da scheint mir ein Paradebeispiel dafür auch die KI zu sein, weil wir ja mittlerweile auch schon Beispiele haben. Also ich habe einerseits davon gelesen, das ist jetzt nicht verwunderlich, wenn man sich die Grenzpolitik der USA ansieht, dass dort Robodogs eingesetzt wurden an der US-mexikanischen Grenze, unter anderem auch um in der Wüste dort Migrantinnen und Migranten aufzuspüren. Und nachdem dieses Pilotprojekt so erfolgreich war, unter Anführungszeichen, hat man die dann später auch in den Straßen New Yorks zum Einsatz gebracht bei Demos. Oder ganz aktuelles Beispiel, die Schallkanonen, die man gegen serbische Studierende bei den Studentenprotesten in Belgrad eingesetzt hat. Schallkanonen sieht aus wie normale Pistole und das erzeugt einen ganz unangenehmen Ton, der zu Tinnitus etc. führen kann, aber auch wirklich auch zu Übelkeit und körperlichen Reaktionen. Und die wurden schon vor Jahren, ich glaube, an der kroatisch-bosnischen Grenze zum Einsatz gebracht, um eben dort Migranten zu vertreiben. Und jetzt hat man sie bei den Studierendenprotesten eingesetzt. Ja. Also das sind viele, viele Beispiele, die zeigen, die Technologie, die wird dort einmal erprobt. Das heißt aber nicht, dass man es nicht auch gegen die eigene Bevölkerung richtet. Und das wäre natürlich ein Argument dafür, ganz besonders gut hinzuschauen darauf, was sich da denn tut im KI-Bereich mit Blick auf Asyl und besonders wachsam zu bleiben, weil da asylwerbende, geflüchtete Menschen offenbar auch ein bisschen so die Versuchskaninchen sind.
Ja, also ich kann da auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, es ist aus verschiedenen Gründen sehr relevant, da hinzuschauen, auch nur um des Asylbereichs Willens, aber auch, weil es eine Entwicklung ist, die allgemein ist, ob das jetzt sozusagen, also ich glaube, ich kenne auch solche Beispiele, dass es sozusagen Dinge zuerst dort erprobt worden sind und dann auf einen anderen Bereich übertragen. Teilweise sind es auch einfach parallele Entwicklungen, die einfach jetzt stattfinden. Also zu einem Grad ist es auch einfach eine beispielhafte Entwicklung für Dinge, die in unterschiedlichen Verwaltungsbereichen, staatlichen Bereichen, auch natürlich unterschiedlichen Unternehmen auch jetzt einfach passieren. Also,
und was glaubst du, steht dahinter? Ist es einfach ein wirklich überzogenes und immer stärker spürbares Kontrollbedürfnis, dass man den Eindruck hat, juhu, jetzt kann ich endlich mich dieses leidigen Migrationsthemas entledigen, so aus dem Blick eines politisch Handelnden oder eines politischen Entscheidungsträgers, indem ich jetzt halt diese oder jene Technologie zum Einsatz bringe und das wird mir das Ding dann schon lösen. Also ich delegiere ein bisschen auch die Verantwortung an die KI, an die Technologie, kann es dadurch ein bisschen wegschieben, habe aber auch einen vermeintlich einfachen Hebel für ein sehr, sehr komplexes Thema natürlich.
Ja, also es sind unterschiedliche Sachen, glaube ich. Das eine ist, dass das Asylverfahren notorisch eines ist, wo es oft sehr wenige belegbare Informationen gibt. Das ist tatsächlich, das ist einfach so. Wenn die Personen nichts haben, wenn sie kommen, haben sie keine Dokumente, keine Beweise. Das ist quasi ein bisschen die Natur der Sache. Das heißt, man hat immer schon das Problem gehabt, dass man für so ein klassisches behördliches Verfahren einfach zu wenig in der Hand hat oder ja als die weniger als die Behörden gerne hätten, dass man sich sozusagen diese Beweise und diese Tatsachen jetzt aus irgendetwas anderes entziehen möchte. Das heißt, es werden ständig Möglichkeiten gesucht, um jetzt noch besser und sicherer feststellen zu können, wer die Asylwerberinnen wirklich sind und woher sie kommen und was ihre Fluchtgeschichte, Verfolgungsgeschichte ist und so weiter. Und das andere ist, dass es ein Bereich ist, in dem man, glaube ich, sehr leicht derzeit zeigen kann, dass man etwas tut. Also der Einsatz von neuen Technologien wird so das Sinnbild für Modernisierung eines Verfahrens oder so. Auch wenn vielleicht andere Prozesse, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, die mehr in die Qualität gehen, die irgendwie mehr in das Vertrauen, in Sachen, die vielleicht nicht so leicht messbar sind oder so und auch größere Veränderungen machen könnten, die sind quasi nicht so das moderne Ding, wie man etwas verbessert oder ändert oder voranbringt, sondern das, was man heute macht, wenn man sagt, man ändert was, dann macht man eine neue Technologie oder so. Also es ist zu einem Grad auch wirklich einfach ein Zeitgeist, irgendwie sich zu denken, boah, wir haben hier Dinge und das kann das und hier kann das und man setzt das total schnell ein, ohne sich wirklich mit den Folgen auseinanderzusetzen, ohne wirklich zu verstehen, was es eigentlich tut. Es gibt diese Sicherheitsmessungen, in denen die Dinge verkauft werden. Es gibt große, riesige Unternehmen, die in der EU lobbyieren für den Einsatz von diesen Dingen. Es gibt Milliarden von Euro, die in Forschung gesteckt wird. Es gibt dieses Frontex-Budget, das unter anderem auch für die Entwicklung und die Forschung an Technologien eingesetzt wird. Also das ist einfach irgendwie, das wird angetrieben, da steckt voll viel Geld drinnen, da steckt sehr viel Interesse drinnen, immer mehr zu finden und mehr einzusetzen.
Man darf nicht vergessen, all die das Geld haben, haben auch eine mächtige Lobby oder sind de facto die Lobbyisten, die dann versuchen, ihre ganzen tollen Entwicklungen und Erfindungen stärker an den Mann, an die Frau zu bringen. Flüchtlinge haben de facto keine Lobby und können auch selber für sich nicht lobbyieren, schon gar nicht im Rahmen solcher Messen. Also das ist natürlich ein unglaubliches Ungleichgewicht, das sich da auftut, muss man sagen. Jetzt möchte ich zum Schluss, damit wir jetzt nicht nur über die grauenhaften Dinge, die da mit der KI noch einmal drüber schwappen, über diesen ohnehin schon grauenhaften Asylbereich und Grenzpraktiken und Abschottungspolitik, möchte ich gerne auch eingehen auf mögliche konstruktive Anwendungsbeispiele von KI. Weil ich könnte mir vorstellen, ich bin zwar nicht der Meinung, dass Technologie und Medien neutral sind und es nur davon abhängt, wie man sie anwendet. Das wissen wir alle seit Marshall McLuhan, dass das nicht so ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch erstens mal Forschungsprojekte gab, die versucht haben herauszufinden, wie kann man KI positiv, konstruktiv für eine humane, progressive, liberale Asylpolitik einsetzen. Und es wahrscheinlich auch Anwendungsfälle gibt, ganz konkrete, wie Asylwerbende von der KI profitiert haben und nicht davon stärker ausgegrenzt wurden oder man sie gegen sie verwendet hat.
Also an Ideen, die es gäbe, die man entwickeln könnte, sind sicherlich Apps, die einfach Informationen zur Verfügung stellen. Man kann das Ganze einfach nutzerfreundlicher machen. Man kann Übersetzungen einfügen, die auch dann tatsächlich qualitativ überprüft worden sind, mit irgendwie einer Übersicht über Termine, mit Erklärungen, über Nummern von Hilfsangeboten und so weiter. Also so einen kleinen Guide, so jetzt habe ich Asyl angesucht, was jetzt so quasi. Also da gäbe es auf jeden Fall Möglichkeiten, auch Digitalisierung positiv zu nutzen. Ich glaube, dass Dinge natürlich wie Karten und eben Übersetzungsdienste oder so auch schon sehr stark verwendet werden bei den Übersetzungen. Das ist ja auch wirklich eine sehr große Erleichterung im Alltag in einem Land, in dem man die Sprache nicht spricht. Das Wichtige ist halt, wenn man sie nutzt, sich auch sozusagen damit auseinanderzusetzen, wo die Fehler liegen können und was die Folgen von einem Fehler wären. Wenn ich das jetzt zum Beispiel im Asylverfahren einsetze, ohne dass eine Person dabei ist, die tatsächlich auch die Sprache spricht und das überprüfen kann und dann eine andere Übersetzung als zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu einem Widerspruch führt im Verfahren, der dann die Glaubwürdigkeit wieder einschränkt und so weiter, dann ist es natürlich ein riesiges Problem. In so einem Hochrisikosetting kann ich das nicht einsetzen, ohne eine Person, eine Instanz, die es überprüft. Wenn es einfach darum geht, mich auszutauschen, was brauchst du irgendwie? Und ich weiß, es gibt irgendwie so ein paar Dinge, die können das sein oder so. Und falls es jetzt doch ein bisschen anders war, ist nichts Großes passiert so irgendwie, dann frage ich halt doch nochmal nach oder keine Ahnung. In so einer Situation kann ich das natürlich einsetzen, auch um jemandem zu helfen, auch irgendwie NGO oder beratungsseitig oder so. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, was ist hier das Risiko, wenn etwas falsch ist und wie würde ich draufkommen, wenn etwas falsch wäre. Wir haben auch mit NGOs gesprochen, die KI beziehungsweise auch einfach schon fortgeschrittene Suchprogramme zur Judikaturanalyse einsetzen oder auch zu bei der Unterstützung von Schriftsätzen. Das ist natürlich völlig klar. Es gibt generative AI, die einem Text auswirft. Alle verwenden das. Natürlich kann das jeden Bereich, also die Arbeit in allen textbasierten Bereichen erleichtern, auch in der Rechtsberatung. Man muss sich halt auch da anschauen, wie verwende ich das? Habe ich da trotzdem noch Leute, die wissen, was sie tun, die das nicht unüberprüft dann irgendwo hinschreiben, sondern die genau wissen, was sie wollen, wie ihnen das Programm das dann erleichtern kann und das dann einmal nochmal durchlesen, sicher gehen, dass das stimmt und erst dann irgendwo reinschreiben oder so. Aber auf diese Weise können die Systeme natürlich eine Unterstützung sein.
Mhm. Klar, und da geht es aber natürlich eher darum, setzt das dann auf eine Zielrichtung oder Zielsetzung auf, die positiv wäre, wo man sagt, man möchte sozusagen den Zugang fördern, die Teilhabe fördern etc. Oder wird die KI integriert in ein System, das sich als Ziel verschrieben hat, Abschottung und Abschreckung, dann wird es natürlich auch eher für diesen Zweck verwendet werden. Und dann ist es nicht unbedingt förderlich, was jetzt die Teilhabe betrifft.
Genau. Und ganz wichtig ist bei dem Einsatz immer eine Möglichkeit zu haben, der Überprüfung und sich nie komplett darauf zu verlassen. So gut sind diese Systeme einfach nicht. Das heißt, man muss immer im Hinterkopf haben, was würde passieren, wenn das falsch wäre. Wenn man weiß, es würde nicht viel passieren oder ich würde draufkommen, dann glaube ich, ist auch die Anwendung von sowas nicht so ein großes Problem.
Also immer im Hinterkopf auch haben, dass die KI weder unfehlbar ist, noch dass sie neutral und objektiv ist, sondern einfach die Welt, wie sie ist, widerspiegelt. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema jetzt nicht nur im Asylbereich, aber natürlich gerade dort, muss man sagen, weil es ein sehr, sehr sensibler Bereich ist. Ja, liebe Angelika, gibt es zum Ende irgendwas, wo du sagst, es gibt dir Hoffnung in diesem Bereich Asyl, wo du sagst, da siehst du derzeit positive Entwicklungen. Es muss auch nicht mit KI zusammenhängen, wobei du jetzt eh schon ein bisschen was genannt hast, wo wir uns vielleicht tatsächlich auch diese Ankommensstrukturen erleichtern können, ja, oder was jetzt auch Zugang zu gewissen Grundleistungen betrifft, da kann natürlich die KI unterstützen. Es kann auch bei Verteilungs- oder Matching-Prozessen helfen, ja. Ich denke mir sowas, was auf EU-Ebene jetzt geplant ist, mit einem Solidaritätsmechanismus. Idealerweise werden die Flüchtlinge ja nicht komplett willkürlich irgendwo verteilt in Europa, sondern vielleicht abgestimmt mit vorhandenen Versorgungsmöglichkeiten, vorhandenen Communities, Verwandten, Bekannten, Freunden. Und da kann natürlich eine KI im Hintergrund helfen, dass dieses Matching möglichst auch menschenzentriert und personengeleitet abläuft, sodass ich einfach weiß, welche Daten muss ich mit einbeziehen und wo habe ich dann ein gutes Outcome, über das, wie du sagst, man eh noch einmal drüber schauen muss, wie bei allem, was die KI macht. Aber ich würde mir vieles erleichtern, weil es einfach sehr, sehr viele Daten wären, mit denen gearbeitet werden muss. Gibt es sowas in die Richtung, wo du sagst, da siehst du Ansätze oder da gibt es sozusagen etwas, was ein bisschen konstruktiver ist in Zeiten wie diesen als nur diese Abschottungs- und Abgrenzungspolitik?
Die Ideen und Möglichkeiten sehe ich schon. Ich sehe leider tatsächlich den Willen dazu gerade nicht. Also wenn
politischen
es wirklich,
Willen.
Nicht. Genau. Also wenn es, also möglich wäre natürlich viel. Man könnte das Ganze ganz anders und viel besser machen, wenn der politische Wille da wäre, ja.
Ja, insofern muss man das weiterreichen, das Thema, glaube ich, ja, an diejenigen, die den politischen Willen formen können und dann auch umsetzen können. Das sind nicht wir. Aber ich glaube, wir können vor allem auch viele Fallstricke, aber auch Chancen hinweisen. Das haben wir heute getan. Vielen Dank, liebe Angelika, für deine Zeit und den Einblick in deine wirklich sehr interessante Forschung. Ich glaube, dass es da noch sehr, sehr viel mehr geben wird, was auch in Zukunft ein Thema sein wird und was, glaube ich, auch ganz stark noch viel mehr in die Mainstream-mediale Debatte einwirken wird. Derzeit ist es so ein bisschen so ein Randthema im wortwörtlichsten Sinne, aber natürlich tut sich da so viel, dass uns das alle auch sehr viel rascher, glaube ich, tangieren wird, als uns lieb ist. Insofern vielen Dank und Gratulation noch einmal zu deiner wunderbaren Dissertation, zu einem wirklich innovativen Thema. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Vielen herzlichen Dank. Danke.
Dankeschön.
Und bei euch sage ich auch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zu- und einschaltet bei Aufnahmebereit. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.